Inke stellte gerade die Schüssel mit dem Salat auf den Tisch, als das Telefon klingelte. Ein Blick auf das Display zeigte ihr, dass aus dem geplanten gemütlichen Abendessen nichts werden würde. Thilo erklärte ihr, dass er nicht zu der Autowerkstatt gefahren war, die er üblicherweise aufsuchte. Er war dem Berufsverkehr ausgewichen und dabei zufällig in irgendeiner Werkstatt unterwegs gelandet. Imke notierte sich die Adresse, schnappte sich ihre Handtasche und ging zur Scheune hinüber. Wie dunkel es war. Die Luft roch nach Winter und Rauch. Ein Vogel piepste einsam und verfroren irgendwo auf dem Dach. Dabei war der Frühling doch schon greifbar nah gewesen. Imke betrat die Scheune und hielt unwillkürlich den Atem an. Ihr Blick suchte blitzschnell die Stellen ab, die der Lichtkreis der Außenlampe aus dem Dunkel hervorhob. Nichts Beunruhigendes. Trotzdem beeilte Imke sich mit dem Einsteigen und verriegelte die Türen, bevor sie den Zündschlüssel im Schloss drehte. Erst als der Motor ansprang, stieß sie den Atem wieder aus. Doch nicht einmal im Auto fühlte sie sich sicher. Sie war froh, als sie auf die Landstraße kam und anderen Fahrzeugen begegnete. Thilo war wirklich am Ende der Welt gestrandet. Kaum Häuser, schlechte Straßen, karge Beleuchtung. Nur die Werkstatt selbst war mit einer Außenlampe versehen, die grelles, weithin sichtbares Licht auf den Hof warf. »Autobiegler«, las Imke auf dem Schild über dem mächtigen Werkstatttor. Sie stellte den Wagen ab und stieg aus. Vorsichtig umkreiste sie mehrere Pfützen, in denen das Wasser zu Eis erstarrt war. Als sie an der Tür angelangt war, erkannte Imke Thilos Stimme. Erleichtert griff sie nach der Klinke und drückte sie herunter. Sie betrat eine kleine quadratische Diele und hatte die Wahl zwischen zwei weiteren Türen und das Gefühl, einen Traum ein zweites Mal zu träumen. Wieder hörte sie Thilos Stimme. Ein schwacher Parfümduft hing in der Luft. Imke klopfte an die Tür, hinter der sie Thilo sprechen gehört hatte, und machte sie auf. Das Büro war lieblos eingerichtet und erinnerte Imke an ihre erste Studentenbude. Der Raum war vollgepfropft mit abgewohnten, düsteren Möbelstücken. Der Teppichboden, der eine undefinierbare Farbe hatte, irgendeine Nuance zwischen Braun, Grün und Grau, war übersät mit Flecken verdächtigster Herkunft. Das ungepflegte, stumpfe Holz der beiden Schreibtische war verunziert von Dellen, Kratzern und schwarzen Brandlöchern. Der Mann, der bei Thilo stand, passte nicht in diese Umgebung. Er trug zwar den typischen dunkelblauen Arbeitsanzug, starr vor Schmutz, und seine Hände, mit denen er sich auf einem der Schreibtische abstützte, waren ölverschmiert, aber er hatte etwas an sich, das diesem armseligen Durcheinander hier zu widersprechen schien. Er war groß und schlank, mit breiten, kräftigen Schultern. Sein Gesicht war schmal und beherrscht. Ein Dreitagebart bedeckte Kinn und Wangen. Das dunkle, etwa schulterlange Haar hatte er im Nacken gebunden. Imke hätte ihn eher für einen Taekwondo-Meister gehalten als für einen Autoschlosser. Thilo kam auf sie zu und legte ihr die Hand auf die Schulter. »Meine Frau«, stellte er sie vor. Er tat das manchmal, wenn ihm lange Erklärungen zu umständlich waren. »Hallo«, sagte Imke. »Hi«, der Mann hatte sich aufgerichtet und begrüßte Imke mit einem knappen Neigen des Kopfs. Er erwiderte ihr Lächeln nicht. Seine Augen waren dunkel, fast schwarz, und schienen aus sich heraus zu glühen. Er erinnerte Imke an den jungen Omar Sharif in Dr. Chivago. Plötzlich lag eine drückende Stille im Raum. Auch Thilo schien sich ihrer bewusst zu sein. Er fuhr sich mit den Fingern durchs Haar und murmelte etwas Unverständliches. Imke hatte das Gefühl, in einem Traum festzustecken. Sie konnte sich nicht bewegen, nicht denken und erst recht nicht sprechen. Etwas lähmte sie, und sie wusste nicht was. »Also dann«, Thilo fasste sie beim Arm und führte sie hinaus. »Sie rufen mich an, in Ordnung?« Der Mann antwortete nicht. Vielleicht hatte er zu Thilos Worten genickt oder zur Bestätigung die Hand gehoben. Imke drehte sich nicht nach ihm um.